Ich grüße euch heute Morgen ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus, unseres Freundes, unseres Helfers, unseres Wegbegleiters, unserer inneren Kraft und Stärke, unseres allerbesten Freundes. Ich begrüße euch, die ihr hier im Raum seid und euch, die ihr am Livestream zuschaut oder später eine Aufzeichnung seht. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, das Vorrecht zu haben, etwas von dem Leben aus Jesus weiterzugeben, wovon mein Herz voll ist. Mein Herz ist voll Dankbarkeit dem lebendigen Gott gegenüber, voll von Freude darüber, dass er gegenwärtig ist. Nicht nur hier in diesem Raum, wo sein Volk sich versammelt, sondern wie bei vielen von euch, ist er gegenwärtig in mir. Hier drin, in meinem Herzen, ganz persönlich. Ich weiß das nicht nur mit meinem Kopfglauben. So nach dem Motto, die Bibel sagt das, dann wird es wohl stimmen und dann ist es auch wahr, Halleluja. Nein, ich kann das erleben. Aber wir wissen alle, dass das gar nicht so einfach ist, seine Gegenwart in uns zu erleben. Da schwirrt ja oft ganz viel anderes rum, das uns dieses Bewusstsein, dieses Empfinden rauben will. Und das ist sehr herausfordernd. Weil in der Regel erleben wir ja nicht die großen Highlights mit Gott, wenn wir im Liegestuhl liegen und die Sonne scheint und die Bienchen summen und die Vögelchen zwitschern und alles ist so stimmig und alles ist so richtig und gut und wir brummen vor Wohlergehen. Das sind nur die kleinen Bonbons in unserem Leben. Das Leben selbst besteht ja aus starken Herausforderungen, in denen wir Gottes Beistand viel mehr benötigen als in solchen Liegestuhlsituationen. Und dieses innere Bewusstsein, dass Gott in mir gegenwärtig ist, das wächst eben nur und eben gerade in diesen schwierigen Situationen. Jedenfalls hat es dann die Chance zu wachsen, wenn wir die Situation richtig anpacken. Und sowas habe ich halt ganz frisch jetzt hinter mir und daran will ich euch gern teilnehmen lassen. Ihr wisst, wir sind gerade mitten im Umzug und leben in einer Baustelle. Alles geht noch ein bisschen drunter und drüber und die wenigsten Dinge haben schon ihren festen Platz gefunden. Auch wenn das Stückchen für Stückchen ein bisschen besser wird und Gott uns wirklich gute Helfer zur Seite gestellt hat. Gleich zu Anfang ist mein Mann ja ausgefallen mit einem schweren, wirklich sehr schweren Herzinfarkt. Dank dem Herrn, dass er den gut überstanden hat. Und als er dann endlich wieder nach Hause kam, da war er und ist das auch immer noch unheimlich schwach. Er schleppt sich vom Sessel auf die Terrasse in den Liegestuhl und von dort aus wieder in den Sessel. Und dann radelt er mit schwacher Leistung auf seinem Heimtrainer mal 20 Minuten und ist dann fix und fertig. Aber er muss ja dringend auch wieder ein paar Muskeln aufbauen. Also wenn ich ihn umarme und seine Schulterknochen fühle, erinnere ich mich nicht, dass ich die im Leben schon mal gefühlt habe. Da waren immer starke Muskeln. Aber das sind jetzt nur noch Haut und Knochen. Er hat 12 Kilo abgenommen in der Zeit und das sieht man ihm auch an. Dann war er ja, und so kann er gar keine Leistung bringen und an mir bleibt halt ganz viel hängen. Und dann ist es passiert in der Nacht, bevor er nach Hause kam und ich habe mich auf sein Zuhausekommen so gefreut. Da ist bei mir Corona ausgebrochen. Am ersten Tag, an dem er zu Hause war, waren die Symptome bei mir sehr, sehr heftig. Ich lag mit starken Schmerzen im Bett. Aus der gemeinsamen Wohnung war ich ausgezogen und lag im Gästezimmer mit eigenem Bad, sodass die Quarantäne gewährleistet war. Weil diesen geschwächten Mann noch anstecken, das wäre das Schlimmste, was ich mir in der Situation hätte vorstellen können. Das Gästezimmer steht noch mehr zu mit Zeugs und hat noch mehr Baustelle als unsere Wohnung. Und mittendrin steht das Bett, in dem ich zur Ruhe kommen sollte. Und die Schmerzen quälten heftig, alle Glieder taten weh, der Kopf tat weh und ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Wenn ich die Augen aufgemacht habe, viel Arbeit und nicht in der Lage, irgendwas zu machen oder mich um meinen Mann zu kümmern. Und in solchen unschönen Situationen, da kommen dann diese unschönen Gefühle und Gedanken, mit denen wir uns alle rumschlagen. Und das war ja nicht nur an diesem Tag so, sondern auch die Tage danach, wo das mit den Schmerzen besser war, aber ich so kraftlos und so müde war. Und dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, das hält uns einen Spiegel vor. Ich kann nichts. Ich bin ja nichts, ich taug ja nichts. Wenn ich die Augen aufmachte und das Chaos um mich herum sah, oder wenn ich an meinen Mann dachte, der einsam in unserer Wohnung saß, so viel Herausforderungen, die hätte angepackt werden müssen, und ich lag schachmatt im Bett. Dem geliebten Mann durfte ich nur von weitem mal auf der Terrasse begegnen, durfte ihm nicht näher kommen, ihn nicht umarmen, auf gar keinen Fall ihn anstecken. Das tat in meinem Herzen weh. Aber das nagt auch an meinem Selbstbewusstsein. Das nagt an meiner inneren Kraft. Die äußere Kraft ist eh weg und die innere wird angegriffen. Wir kennen das alle, dieses Gefühl, wer bin ich denn schon? Was kann ich schon ausrichten? Wir kennen auch diese ganz persönlichen Lebenserfahrungen aus der Bibel. Da wird uns auch von diesen vielen Menschen berichtet, die meist unverschuldet in Situationen kamen, in denen alle Kraft, die äußere und die innere, dahinschwand. Ich denke da mal an David und an die Zeit, als er noch Hauptmann einiger hundert Mann Gesetzesloser gewesen ist. Da kam er mit seinen Kämpfern nach Ziklag zurück und das Dorf war in der Zeit ihrer Abwesenheit überfallen worden und niedergebrannt worden. Alle ihre Frauen und Kinder waren fortgeschleppt, um sie zu versklaven. Wer die Geschichte nachlesen möchte, die steht im ersten Buch Samuel im 30. Kapitel. Was war das für diese Männer und für David eine Riesenentmutigung? Was haben die gejammert und getrauert und geweint? Und dann waren Davids Leute ja nicht gerade tröstend zu ihm. Er hatte ja auch seine Angehörigen verloren und klagte mit den anderen. Nein, seine Mannen suchten jemanden, dem sie die Schuld dafür in die Schuhe schieben könnten. Und die waren sauer auf ihn. Er als ihr Hauptmann, ihr Chef, ihr Patriarch, hatte ihnen den Schutz nicht gewährleisten können, den sie gebraucht hatten. Sie waren so niedergeschlagen und so erbittert, dass sie ihn steinigen wollten. David war also in einer großen Bedrängnis. Eine so große Bedrängnis haben wir wahrscheinlich noch nicht erlebt. Ich jedenfalls nicht. Diese Geschichte wird uns nur in ein paar Sätzen weitererzählt und wir lesen eigentlich schnell darüber hinweg. Aber da steht einer der stärksten Sätze, die wir in trostlosen Situationen lesen können. Dieser Satz ist mir in meinem Leben wichtig geworden. In ganz vielen mutlosen Situationen. Da steht, aber David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Und nachdem er das getan hatte, waren seine Gedanken klar genug, dass er mit Gott eine Lösung für ihre Lage suchen und auch finden konnte. Gerade in unseren mutlosen Situationen, in denen die negativen Gedanken und Gefühle sich so überschlagen, da ist das gar nicht so einfach. Wenn dann dazu kommt, dass unsere Freunde uns sagen, du hast es verkehrt gemacht, Oder es ist doch alles eh blöd und taugt doch alles eh nichts. Dann ist uns das Jammern und Klagen näher als der Gedanke, uns im Herrn zu stärken. Mir hat in meiner Situation jetzt glücklicherweise niemand gesagt, dass ich das verkehrt gemacht hätte. Aber wir wissen, auch wenn keiner kommt und klagt uns an, unsere eigenen Gedanken, die können uns schon Dinge erzählen, die uns gar nicht gefallen. Wir brauchen gar nicht unbedingt andere, die negativ über uns reden. Solche Herausforderungen der Schwachheit und der Mutlosigkeit, der Begrenztheit und der Ohnmacht, wie stärke ich mich in solchen Situationen im Herrn? Ich möchte euch daran teilhaben lassen, wie es mir in meiner Situation ergangen ist. Mein Selbstbewusstsein war angegriffen. Mein geistiges Rückgrat schmerzte mit meinem natürlichen Rückgrat. Das Nichtstun-Können, das war schlimm für mich. Mir ist der Jakobusbrief eingefallen. Da schreibt der Verfasser ja davon, dass wir Täter des Wortes sein sollen. Täter des Wortes Gottes, nicht nur Hörer. Wir haben so viel vom Wort Gottes gehört und unser Kopf ist voll mit Wissen darüber, was da mit Buchstaben in Worten in diesem Buch so alles geschrieben steht. Und das finden wir ja auch gut. Und das halten wir ja auch für wahr. Und das glauben wir auch, dass das so wahr ist. Aber wenn wir das nicht leben, was da steht, wenn wir es nicht leben können, wenn wir es noch nicht gelernt haben, das zu leben, dann ist es alles nur schöne Theorie. Dann ist es noch kein Glaube. Und wenn der Glaube wachsen soll in uns, dann muss aus dem, was wir theoretisch schon wissen, gelebtes Leben werden, erlebtes werden. So, das soll im Bauchgefühl sitzen, diese Gewissheiten. Wir sollen erleben, was wir glauben. Christian hat ja schon von den Taten der Liebe erzählt, die Täter des Wortes so tun. Und ein bisschen was angeschnitten. Und uns fällt da gleich eine ganze Menge ein. Ja, wenn ich Täter des Wortes Gottes sein soll, dann auf die Straße gehen und evangelisieren und ganz viele Stunden auf den Knien rutschen und beten. Und jedem fällt was anderes ein. Jeder hat da sein eigenes, ihn anklagendes Gewissen von allem Möglichen, was denn da zu tun wäre. Die Bibel sagt uns auch eine Menge, Almosen geben und den Nächsten lieben und. So sagt Jesus zum Beispiel zu seinen Jüngern, zieht Sandalen an und predigt in Jerusalem und dann erst in Samaria und dann am Ende der Welt. Und da fühlen wir uns eigentlich erstmal gar nicht angesprochen. Und so vieles fühlen wir uns direkt angesprochen und haben ein schlechtes Gewissen. Aber was schreibt der Jakobus? Im Kapitel 1, in Verse 22 bis 25, die lese ich jetzt mal vor. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter der Werke ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Hier sind wir erstmal aufgefordert zu gucken und zu sein. Dabei zu bleiben, was wir denn geschaut haben und das zu sein. Und dann Täter der Werke, werden. Aus diesem Sein heraus. Der Paulus beschreibt das an anderer Stelle, dass er sagt, zieht den neuen Menschen an. Wir würden sagen, in unserer modernen Sprache, identifiziert euch mit dem, was ihr seid, was Gott sagt, dass ihr es seid. Also es geht erstmal um das Sein, bevor es um irgendein Tun geht. Und das Tun muss aus meinem Sein herauswachsen. Weil ich zum Beispiel Mutter bin, versorge ich gerne meine Kinder. Das sitzt mir in allen Gliedern drin. Ein Maler, der malt gerne, weil er ein Maler ist. Ein Musiker musiziert gerne, weil er ein Musiker ist. Aus unserem Sein heraus können wir auch tun. Und davon schreibt der Jakobus hier. Hier wird uns das Wort Gottes beschrieben als ein Spiegel. Und wenn ich da hineinschaue, was erkenne ich denn in diesem Spiegel? Ich lese da zum Beispiel ganz wenige Beispiele von ganz vielen, die dastehen, dass ich in Christus gestorben bin, dass ich in Christus auferstanden bin, dass ich in Christus neu gezeugt worden bin, dass ich eine neue Kreatur geworden bin, dass ich versetzt worden bin von diesem ganz normalen Reich der Welt in das unsichtbare Reich des geliebten Sohnes Gottes. In dieses Reich des Lichts, in dieses Reich Gottes, da bin ich Bürger, da bin ich Kind des himmlischen Gottes. Als ein solcher Bürger habe ich Privilegien. Da gibt es auch neue Verpflichtungen. Da habe ich einen neuen König, habe ich einen neuen Herrn. Ich habe zum Beispiel die Verpflichtung, mit diesem himmlischen Vater Beziehung zu bauen. Die Verpflichtung, ihm zuzuhören, ihm zu glauben, ihn kennenzulernen, mich kennenzulernen, wer ich denn jetzt bin in seinen Augen. Ich habe die Verpflichtung, diesen neuen Menschen, zu dem er mich gezeugt und geboren hat, kennenzulernen und auszuleben. Ich soll ausleben, was ich bin. Ich bin wer in Christus. Das ist mein Rückgrat. Und wir lesen in der Schrift darüber, wenn wir in ihm sind, wir bringen Frucht, wir haben Weisheit, wir sind heilig, wir haben eine Kraft in uns. Er ist nämlich unsere Weisheit, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Heiligkeit, er ist unsere Erlösung, er ist unsere Kraft und Stärke. Ich kann diese Weisheit nicht fühlen und denken, ach super, wie sich das anfühlt. Da bin ich doch jeder Situation gewachsen. Wir fühlen sie nicht. Wir fühlen eher unsere eigene menschliche Ahnungslosigkeit. Die Weisheit in uns, die wird dann aus uns fließen, wenn sie gebraucht wird. Und Gott erwartet von uns, dass wir uns im Vertrauen üben und ihm glauben, dass dem so ist. Und dann werden wir auch erleben, dass dem so ist, dass er zu dem steht, was er uns gibt und sagt. Da ist zum Beispiel keine Möglichkeit in mir, dass ich Menschenherzen mit dem Wort Gottes und dem Leben aus Gott erreichen könnte, dass wirklich was im Menschenherzen passiert. Das muss sein Geist machen. Wir Menschen haben alle die Möglichkeit, in Menschenherzen hineinzusprechen mit negativen, niederschmetternden, entmutigenden Worten. Wir haben die Macht, eine Schimpfsalve über jemanden ergehen zu lassen, sodass der andere sich wirklich elend fühlt. Gott hat dem Menschen solche Macht gegeben, damit wir dem anderen Gutes zureden können, ihn aufbauen können. Nicht damit wir sie missbrauchen und jemanden entmutigen. Aber so richtig lebensspendende Worte reden, die ins Herzen eines Menschen fallen und dort Glauben in Gott bewirken, das kann kein Mensch. Da muss ich mir auch keinen Stress drum machen, dass ich das tun können sollte. Wenn ich also hier stehe und genau das bezwecke, dass das Wort, das ich rede, in meinen Zuhörern Vertrauen in Gott wecken soll oder stärken soll, wachsen lassen soll, dann tue ich das selbst im Vertrauen in Gott, dass er dabei ist und meine Worte in eure Herzen senkt und euch von der Wahrheit überzeugt. Solche Überzeugungsarbeit kann nur er ganz alleine leisten. Und wenn ich es 5-mal oder 10-mal wiederhole, kann ich dem nichts dazu tun. Die Wahrheit ist stark. Gottes Wahrheit richtet etwas aus. In dieser Welt, in der die Lüge immer mehr regiert, da ist es so wichtig, dass wir in dieser Wahrheit Gottes leben. Ich bin so froh, dass wir jemanden haben, der die Wahrheit in Person ist und der die Wahrheit redet und klarstellt, was Wahrheit ist. Eine lebendige Wahrheit, die uns stärkt, die auferbaut, die wegweisend ist. Ja, sie ist auch reinigend und beschneidend. Sie schneidet ab, was wir an Lüge glauben und an Lüge leben. Und das ist gut so. Das ist ein guter Weg. Ich liebe es, mich in diesem Gott zu stärken, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm zu reden. Das bedeutet beten, reden mit Gott oder mich einfach in meinen Schmerzen ruhig vor ihn zu legen und ihn auf mich wirken zu lassen. So wie wir uns in die Sonne legen und uns von ihr bescheinen lassen oder wie wir uns in den Wind stellen und lassen uns von ihm erfrischen. So ganz bewusst einfach vor Gott sein und ihm näher kommen dabei. Ihn erleben und seine Liebe schmecken und ihn zurücklieben und sich ihm hingeben. Das verursacht Stärke in uns, Lebensfreude. Das ist von diesem Leben im Überfluss, das Jesus uns versprochen hat. Er hat uns nicht versprochen, dass es nie durch Tiefen geht und nie durch Kraftlosigkeit geht. Er hat uns versprochen, dass er mit seinem Heiligen Geist in uns ist. Der will die treibende Kraft in uns sein. Wir müssen lernen, ihn das sein zu lassen und mit ihm gemeinsam dann zu handeln. Das lernen wir in der Regel nicht in den Liegestuhlsituationen, sondern halt in diesen Herausforderungen. Und deshalb bin ich dankbar, dass Gott uns solche Herausforderungen zumutet und uns hindurch begleitet. Wir erinnern uns immer wieder daran, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern ihm, Jesus Christus. Wir sind in ihm und er ist in uns. Diese Hingabe ist ja gegenseitig. Der lebendige Gott wohnt in mir. Er wohnt in dir. Oder aber er will in dir wohnen, wenn du ihn noch nicht dazu eingeladen und eingelassen hast. Das ist ein solches Vorrecht, dieses innige Verhältnis mit ihm. Und heute haben wir Abendmahl. Das ist auch eine Gelegenheit, sich in ihm zu stärken. Wir werden daran erinnert, was es Jesus gekostet hat, sich uns so hinzugeben. Aber es erinnert uns auch daran, dass er sich uns gegeben hat und zu uns gekommen ist. Wir dürfen, wir können, ja wir sollen ihn in uns aufnehmen, ihn essen, ihn trinken, ihn mit seiner ganzen Person, ihn mit seinem Leben, mit seiner Lebenskraft, mit seinem Geist. Genau das wollen wir jetzt tun.